Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen bereits das vielleicht etwas spekulative Thema. Ich glaube, bevor wir uns mit Schlagworten gegenseitig erschlagen, sollten wir mal versuchen, zu definieren, wovon wir überhaupt reden. Also wenn wir, was ja jeder von uns tut, heute herumgoogeln, haben Sie 0,22 Sekunden 43 Millionen Einträge, wenn Sie nur nach Molecular Imaging suchen. Da drängt sich schon der Verdacht auf, dass da sehr viel drunter ist, was vielleicht im engeren Sinn nicht gemeint ist. Wenn wir hier von molekularem Imaging sprechen, sprechen wir vereinfacht von der Diagnose von Krankheiten auf molekularer Ebene mittels bildgebender Verfahren. Theragnostic Medicine ist auch so ein Schlagwort, was sich unmittelbar danach durch nicht zuletzt das Internet zieht. Das ist der faszinierende Gedanke, dass man die Substanzen, die Probes, die Marker, wir nur glauben jetzt, würden sagen Tracer, die wir für die Diagnostik der Erkrankungen der Bildgebung verwenden, auch für deren Heilung verwenden können. Da kann man es nur Nuklearmediziner sagen, na ja, so ganz neu ist das nicht. Unsere Magic Bullet Methodik, Radiojodtherapie des Schilddrüsenkarzinoms, ist im Wesentlichen, Sie werden noch davon hören, genau das. Wenn wir noch weiter gehen, dann stolpert man über kurz oder lang über den Kollegen Hood, der von einer P4-Medizin spricht, der also meint, die Medizin müsste sich in Richtung einer prädiktiven, präventiven, personalisierten und partizipatorischen Medizin weiterentwickeln. Klingt unheimlich gut, aber da ist ein sehr wesentlicher Kern drinnen. Wir wissen alle, dass wir sehr viele Therapien heute machen. Ich darf nur Koronardilatation der 55-prozentigen Koronarstenose erinnern, wo wir morphologisch die Stenose haben. Wir wissen aber mittlerweile, dass das wahrscheinlich für einen Teil der Patienten gar nichts bringt. Das heißt, wenn wir Methoden, und Molecular Imaging ist hier eine davon, anwenden, um sozusagen den individuellen Patienten in seiner Funktion zu untersuchen, glauben wir, und ich glaube, wir haben guten Grund dazu, dass wir für den individuellen Patienten den bestmöglichen Benefit erreichen. Funktionelle versus anatomische Diagnostik wurde schon einmal kurz angesprochen. Ich weiß nicht, ob allen klar ist, was der Unterschied ist. Sie wissen alle, wenn wir beginnen, ein bisschen über den Durst zu trinken, gehen zuerst funktionelle Parameter, die Gamma-GT, hoch. Wir können dann histologisch, makroanatomisch oder am Phänotyp unseres Patienten noch überhaupt nicht sehen. Wenn das weitergeht, dann beginnt es erst im mikroskopischen Bereich zu einer Veränderung zu kommen. Die Sonographie der Leber schaut noch immer so gut aus und dem Patienten geht es auch gut. Und erst sehr, sehr spät wird dann auch die Makromorphologie vom Krankheitsgeschehen betroffen. Und Sinn und Absicht einer funktionellen Diagnostik, und dort setzen wir in der Nuklearmedizin ja traditionell an, ist, bereits bei den frühen funktionellen Veränderungen diagnostisch ranzukommen und nicht erst zu warten, bis sich die Morphologie ändert. Molecular Imaging verwendet also keine Kontrastmittel. Wir müssen nicht wie in der Radiologie die Röntgendichte des Gewebes, die Schall- oder die Reflexivität eines Gewebes kontrastieren. Wir verwenden, da können Sie in der Nuklearmedizin sagen, wir Tracer dazu, Biomarker, Probes wären eher der Überbegriff, um biochemische Vorgänge zu identifizieren. Auch hier kann der Nuklearmediziner sagen, dank Georg von Heveschi ist das auch etwas, was die Nuklearmedizin eigentlich seit Jahrzehnten auszeichnet. Unsere Tracer machen genau das. Sie nehmen Anteil an funktionellen Prozessen, ohne diese zu beeinflussen. Wir sehen also nicht Morphologie, wir sehen Funktion. Die amerikanische Gesellschaft für Nuklearmedizin hat ganz rezent im Juni 2007 versucht zu definieren, was ist Molecular Imaging, und hat hier Nuklearmedizin, die Magnetresonanz, sowohl die konventionelle als auch die Spektroskopie, optische Verfahren, die zum Teil noch ein bisschen Zukunftsmusik und bestimmte Ultraschallverfahren hier subsumiert. Das sind die Player, die Molecular Imaging heute betreiben können. Jetzt besteht aber leider, oder vielleicht für uns Nuklearmediziner oder für die, die dann in Hybrid-Imaging gehen wollen, eine inverse Beziehung zwischen der räumlichen morphologischen Auflösung einer Methode und ihrer molaren Sensitivität. Sie sehen, an räumlicher Auflösung kommen Sie über das CT nicht hinaus. Da sind Sie, wenn Sie wollen, im Submillimeterbereich. Die Magnetresonanz steht in gewisser Weise dazwischen. Die nuklearmedizinischen Methoden PET-SPECT haben eine sehr, sehr hohe molare Sensitivität. Uns genügen wenige Moleküle, so sie nur mit einem Radioemitter verknüpft sind, um zu einer Bildgebung zu kommen. Die Auflösung ist sicherlich schlechter. Nur, dass Sie aber sehen, sozusagen, wo molekulares Imaging wirklich ist. Der Unterschied ist zwischen Magnetresonanz und PET ungefähr 10 hoch 7. Theragnostics haben wir angesprochen. Auch hier möchte ich Ihnen ein Beispiel aus der Nuklearmedizin machen oder zeigen, dass wir das eigentlich schon immer tun. Wir diagnostizieren unsere autonomen Schilddrüsenadenome, indem wir ein Jodisotop J123 applizieren und ein Schilddrüsen-Sintigramm machen. Wir kommen drauf, dass die Patienten eine funktionelle Autonomie haben, also einen Knoten, der sich aus dem hypophysären Regelkreis ausgeklinkt hat. In der Theorie ist es einfach, wir haben den Knoten, der Chirurg kommt, schneidet ihn heraus und der Patient ist gesund. Die Praxis ist leider etwas komplizierter. Die Schilddrüse ist selten so, dass alle Schilddrüsenzellen bis auf die im autonomen Adenom sich brav verhalten. Das autonome Adenom ist meistens nur die Spitze des Eisberges. Das schaut dann histologisch so aus. Sintigraphisch können wir das auch an diesen fleckigen Bildern erkennen. Diese ganzen kleinen Knoten kann kein Chirurg extirpieren. Wenn wir nun kein J123 für die Diagnostik, sondern einen kombinierten Gamma-Beta-Strahler verwenden, dann unterscheidet die Schilddrüse nicht, nimmt also auch entsprechend ihrer Funktion das Radionuklid auf. Aufgrund der Beta-Strahlung haben wir aber dort eine Herddosis, sozusagen eine Bestrahlung von innen, und das führt zur Vernarbung. Also eigentlich das Klassische, was heute diskutiert wird mit Theragnostic Medicine. Das heißt, der Patient schluckt eine Kapsel, das Magic Bullet sucht sich seinen Weg in die autonomen Zentren, die vernarben und der Patient ist euthyreot. Das heißt, erste Zwischenüberschrift, Nuklearmedizin ist eigentlich Proof of Principle, dass Molecular Imaging funktioniert, und das seit Jahrzehnten. Jetzt könnte man die Frage stellen, wozu brauchen wir überhaupt noch die Radiologie? Nun gut, wir haben ein paar schon angesprochene Probleme. Die räumliche Auflösung, über die wir rein von der Methodik unserer Geräte, von der Physik nicht hinwegkommen. Wir werden keine Submillimeter-Auflösungen je produzieren können. Und natürlich auch die topografische Orientierung. Je spezifischer unsere Tracer sind, desto eher werden sie nur ganz bestimmte Strukturen markieren, aber wo sich diese Strukturen im Körper befinden, haben wir ohne anatomisches Gerüst keine Ahnung, und der Chirurg wird es auch nicht operieren können. Das führt uns zum zweiten Teil des Vortrags, Image Fusion oder Hybrid Imaging. Auch hier ist Google mit 2 Millionen Einträgen fündig in noch viel kürzerer Zeit. Was meinen wir damit? Wir meinen unter Hybrid-Imaging die Zusammenschau verschiedener bildgebender Verfahren, entweder mittels Co-Registrierung auf Hybridgeräten oder mit elektronischer Bildfusion zur Diagnostik von Krankheiten. Das Ideal wäre diese One-Stop-Shop-Diagnose. Im Detail geht es dann nicht so einfach. Voraussetzungen. Na, einerseits müssen Sie, um verschiedene Modalitäten fusionieren zu können, die digital vorliegen haben. Auch hier ist die Nuklearmedizin seit der Zeit der Strichscanner letztendlich digital. Sie können nur einen Strich machen oder keinen, 0 oder 1. Die Radiologie hat hier einen etwas weiteren Weg zurückgelegt, von hochentwickelten Filmen über das scharfe Licht, was ich nie ganz verstanden habe. Aber wir haben das auch schon gehört, jetzt auch zu den multimodalen digitalen Workstation. Die zweite Voraussetzung hat Professor Ruby auch schon angesprochen. Die beiden Dinge müssen in irgendeiner Form vernetzt sein. Hier musste die Nuklearmedizin sozusagen nachholen. Wir mussten von unseren herstellerspezifischen Dateiformaten weggehen auf Formate, die lesbar sowohl von Nuklearmedizin als auch Radiologie sind. Wir haben das heute mit den DICOM-Formaten. Die Radiologie war auch hier mit der CT, glaube ich, das älteste CT-Bild, was ich auf die Schnelle finden konnte, war in dem Sinn auch schon ursprünglich digital. Sie verwendet in Wirklichkeit dieselben Rekonstruktionsalgorithmen wie wir, nur die Dokumentation war lange Zeit auch über Bilder. Aber Sie wissen, dass hier das Donauspital, das ist, glaube ich, europaweit erstes voll digitalisiertes Röntgen, eigentlich das ideale Spielfeld war für diese Zusammenführung. Und nicht ganz ernst gemeint, man musste die Radiologen davon überzeugen, dass auch farbige Bilder manches Mal schön sind, aber in der kardiovaskulären Diagnostik freuen Sie sich jetzt auch darüber. Wie kommen wir zu dieser Image Fusion? Das Einfachste, und unterschätzen Sie das nicht, Sie nehmen einfach zwei Bildschirme und schauen sich die Studien nebeneinander an. Es geht auch, dass Sie das eine Röntgenbild auf ein Durchlicht geben. Das ist, ich kann das Nuklearmediziner nur sagen, schon ein Quantensprung gegen die Zeiten, wo das nicht möglich war. Wenn Sie einen Schritt weitergehen wollen und auch Geld und Ressourcen haben, können sich diese eierlegende Wollmilchsau in Form von einem Hybridgerät, ein PET-CT, ein SPECT-CT, bald ein PET-MR, leisten. Sie sehen hier, wie sowas ausschaut. Das ist unser SPECT-CT, kurz bevor es zusammengeschraubt wurde, eigentlich zwei Geräte wirklich mit mehreren Schrauben aneinander geschraubt. Wenn Sie das nicht haben oder wenn die eine Untersuchung schon vorher durchgeführt wurde, dann müssen Sie über Software-Algorithmen zu einer Fusionierung kommen. Ich zeige Ihnen da so ganz was von Anfang meiner Tätigkeit. Sentinel- oder Wächterlymphknotendiagnostik vom Head-Neck-Cancer. Sie sehen hier, wir konnten die Wächterlymphknoten von diesem Karzinom identifizieren. Das ist völlig wertlos für einen Chirurgen. Er weiß nicht, wo er ist. Wir hatten aber damals schon so ein Low-Dose-CT oder SPECT-CT-Hybridmaschine und plötzlich konnten wir unsere funktionellen Bilder vor einem anatomischen Gerüst darstellen. Ich möchte Sie nicht damit langweilen, es wird dann der nächste Vortrag da einiges bringen. Rein prinzipiell mit den gibt es heute eine Fülle von Möglichkeiten, wie ich digitale Bilder fusionieren kann, rigide, nicht rigide. Im Wesentlichen gibt es zwei große Gruppen, solche, die bestimmte Punkte und Flächen und Marker in den verschiedenen Studien identifizieren und dann zusammenführen, oder etwas komplexere voxelbasierte Algorithmen. Wir werden ganz zum Schluss sehen, wie mit Geisterhand dann plötzlich die Studien sich ineinander schieben für die Frage, warum geht das. Das ist relativ einfach, sage ich jetzt einmal als jemand, der das nicht programmieren musste. Sie sehen hier ein und denselben MR-Schnitt und Sie sehen ein Histogramm der unterschiedlichen Pixelwerte. Und wenn Sie dieses rechts außen, diese Schicht drehen, sehen Sie, dass das Histogramm dieser Pixelwerte zu einem Schneegestöber wird. Das heißt, der mathematische Algorithmus muss nichts anderes tun, als so lange die beiden Studien gegeneinander drehen, bis er eine möglichst geringe Abweichung der Pixelwerte hat oder der Entropie oder es gibt dann noch viel interessantere Lösungen. Bringt das was? Ist das Zukunftsmusik oder bringt das jetzt wirklich im täglichen Leben etwas? Ich zeige Ihnen ein Beispiel aus unserem Haus. Ein Patient hat 2001 ein Prostatakarzinom festgestellt. Es war nur eine von 12 Biopsien positiv. Der MR sagte, ein 1 cm großer Tumor. Er hat sich entschieden, es nicht mit einer radikalen Prostatektomie, sondern mit Palladium-Sieds auf der Radioonkologie behandeln zu lassen. Führte wie immer zum PSA-Abfall. Führt leider manches Mal dazu, hier 3 Jahre später zu einem metabolischen Relaps, das heißt, PSA ist angestiegen, Ultraschall und CT ist natürlich negativ gewesen. Der normale Algorithmus in diesem Fall ist, der Patient wird einmal auf die Radioonkologie geschickt und die bestrahlen die Prostataloge. Wenn man davon ausgeht, allfälliges Resttumorgewebe oder Lymphknoten liegen in diesem Bereich. Wir hatten ein Flurkolin-PET gemacht, wir haben nichts im Becken gesehen, wir haben aber hier ungefähr so bei L1, L4 einen Herd gefunden. Das ist zwar sehr schön, wir wussten jetzt, warum der Patient sein PSA-Rezidiv hat. Das ist für eine weitere Therapie, egal ob Chirurgie oder Radioonkologie, natürlich nutzlos. Wir müssen das anatomisch zuordnen können. Wir können das tomografieren, das gibt uns für die topografische Lokalisation auch noch nicht sehr viel her. Wir haben nichts anderes gemacht, als den bereits für die Bestrahlungsplanung durchgeführten Planungs-CT eingespielt, und Sie sehen hier schon, worauf es ankommt. Die Marker sind draufgelegt, in dem Befund ist auch drinnen gestanden. Da gibt es, dürfte doch eher schon in Höhe S und nicht L sein, wie auch immer, dort gibt es eine rundliche Bildung, die nach langem Hin und Her wahrscheinlich ein Darmabschnitt ist. Wenn wir das PET fusionieren, sehen wir, dass das genau dieser Lymphknoten ist. Und der ist dann mit Radiotherapie oder Chirurgie auch wirklich individuell angehbar. Hybrid-Imaging hat aber nicht nur Chancen, hat natürlich auch Probleme. Die Chancen sind klar. Es schauen sich zwei Leute einen Befund an. Das muss zu einer Qualitätssteigerung führen. Man hat sozusagen die Second Opinion gleich im ersten Befund drinnen. Auf der anderen Seite kostet das mehr. Es ist einfach die Logistik. Kollege Reimer kann das vielleicht auch erzählen. Mit ihm machen wir das unter anderem im Hause. Es ist die Logistik einfach schwieriger, wenn zwei Ärzte an einem Befund arbeiten müssen. Man stolpert über so Dinge, dass sie derzeit kein einziges Röntgeninformationssystem kaufen können, was darauf eingerichtet ist, dass zwei Fachärzte einen Befund individuell vidieren und dann ist er entvidiert. Softwaremäßig noch nicht möglich. Und was natürlich auch die Frage ist, wir werden damit wahrscheinlich wieder mehr Zufallsbefunde haben. Kollege Reimer verzeiht mir das hoffentlich. Ich sage immer, in Wirklichkeit in der Hybrid-Bildgebung sind wir zwei Amateure. Im Sinne von Amateure, wir lieben das Geschäft, aber wir agieren beide am Rande unserer Kompetenz. Der Nuklearmediziner klarerweise, weil er plötzlich ein anatomisches Wording finden muss, das er seit seinem Anatomierigorosum nicht mehr verwendet hat. Und wir wissen alle, dass was wir in der Anatomie gelernt haben, ist nicht das, was die Chirurgen gerne hören wollen. Auf der anderen Seite sind oft die Low-Dose-CTs, die wir in der Nuklearmedizin produzieren, nicht das, worauf ein Radiologe in seiner Befundung geschult ist, darauf zu schauen. Vorteile sind klar, beide lernen was daran. Und der andere Vorteil ist, der Zuweiser, der Kliniker, hat dann nicht einen radiologischen und einen nuklearmedizinischen Befund und kann sich darauf seinen Reim machen, sondern sollte im Idealfall bereits die Synopsis lesen können. Die Hybridgeräte sind natürlich gut, das One-Stop-Shop, keine Frage. Wir müssen uns aber nur eingestehen, dass es für die meisten, insbesondere SPECT-CT, noch keine anerkannten Untersuchungsprotokolle gibt, dass für die nuklearmedizinische Bildgebung möglicherweise das Kontrastmittel doch einen größeren Einfluss hat und dass Hybridgeräte letztendlich häufig zu Doppeluntersuchungen führen werden. Das heißt, der Patient hat bereits seinen CT gehabt, deswegen kommt er ja zum PET und dann machen wir noch einen PET-CT. Auf der anderen Seite, die Image Fusion ist kostengünstiger, sie ist methodenabhängig. Auch ohne PET-MR haben wir routinemäßig PET-MR-Fusionsbilder bei uns. Kritisch ist es allerdings für lageabhängige Organe. Der CT in Inspiration führt dazu, dass die Lunge anders ausschaut als am PET, die Leber vorkippt und der Darm bewegt sich natürlich auch. Ein letztes Beispiel, um Ihnen zu zeigen, dass das hier alles im Donauspital wirklich gelebte Realität ist. Eine junge Patientin, Zweitkarzinom, war ein beidseitig multifokales papilläres Schilddrüsenkarzinom, massive Infiltration in die Umgebung, ein PT3-Stadium. Nach der Radiojodtherapie, die wir gemacht haben, sehen Sie, ja, ich schaffe es sogar, Sie sehen hier, dass die Lungen massiv speichern, das sollten Sie eigentlich nicht tun. Das heißt, die Patientin, die hat ein normales Lungenröntgen, hat eine Lymphangiose gehabt. Sie sehen aber gleich wieder ein großes Problem von uns Nuklearmedizinern. Was ist das nun? Ist das der mediastinale Lymphknoten und das der Schilddrüsenrest? Oder ist das der Schilddrüsenrest und liegt da oben eine Metastase viel höher? Da kann ich mich, und wir haben das dann auch gemacht, mit einer sehr einfachen Bildfusion davon überzeugen. Ich nehme den Knochenscan der Patientin, lege den Ganzkörperknochenscan drauf, zweidimensionale Methode, und merke, diese obere Speicherung ist definitiv über der Schilddrüsenloge. Was haben wir dann mit der Patientin gemacht? Wir haben, weil sie ein Hochrisikopatient ist, eine FDG-PET durchgeführt, um zu schauen, ob einer dieser Lymphknoten bereits in Enddifferenzierung ist. Nur enddifferenzierte Schilddrüsenmetastasen sollten im PET zeichnen. Und Sie sehen da oben über der physiologischen Speicherung des lymphatischen Rachenrings sehr wohl einen kleinen Herd. Was tun wir dann? Wir machen eine Magnetresonanzuntersuchung, fusionieren automatisch, und Sie sehen, unser PET-Herd kommt genau auf diesen Rundherd MMR zu liegen. Schön und gut. Was hat das mit Molecular Imaging zu tun? Was bringt es dem Patienten? Ich glaube, sehr viel. Wir haben aufgrund der funktionellen Eigenschaften des Schilddrüsenkarzinoms, nämlich der Fähigkeit, Jod aufzunehmen, die Metastasen lokalisiert. Wir haben mittels PET sozusagen die Risikoläsion identifiziert, die an der Schwelle zur Enddifferenzierung ist. Und wir haben mit Hilfe der Radiologie, mit dem MR, diese Läsion topografisch lokalisieren können und können nun, und so wird die Patientin weiter untersucht, das Größenwachstum dort anschauen. Die Patientin war wieder im MR hier, entsprechend der sehr hohen Jodspeicherung schon bei der ersten Therapie ist diese Läsion kleiner geworden, und wir können dann einerseits mittels MR das Größenwachstum monitieren. Andererseits hätten wir dann auch für eine allfällige Bestrahlungstherapie bereits eine Planungsvorlage. Wie Sie das in Zukunft nennen wollen, diese Kooperation, das können Sie sich mit diesem Wortspiel ausmachen. Ich kann nur sagen, ich glaube, dass man nicht nur als Nuklearmediziner und Radiologe sehr viel lernt. Ich glaube auch, dass wir für die Patienten damit sehr viel und für spezifische und individuellere Therapieprotokolle entwickeln können. Dankeschön.